Wir haben einen Riesensegen. Wir haben wunderschönes Wetter heute. Wir sind hierher gekommen, alle in Ruhe und Frieden. Jeder ist wahrscheinlich gefrühstückt gekommen. Wir können uns jetzt hier dem Tag widmen und haben Zeit, das Wort Gottes zu ventilieren und anzuschauen. Das ist ein Riesensegen. Ich weiß nicht, wer den einen oder anderen, der vielleicht den Verfolgungsindex mit verfolgt von Open Doors, da sieht man, wie viele Nationen das nicht haben. Wenn ich jetzt an Nordkorea denke, das steht an Nummer 1. Da ist es nicht möglich, eine Bibel irgendwo zu haben, geschweige denn den Namen Jesu öffentlich zu sagen, ohne dass man verhaftet wird. Also wir haben es wahnsinnig gut. Vielleicht, dass wenn jeder mal so dem Herrn das so sagt, Mensch, danke, dass ich hier jetzt bin und in Freiheit das Wort empfangen kann. Das ist ein Vorrecht. Ist uns das bewusst? Ja, wir sind ausgeruht, sind nicht Kilometer gefahren, ja, wie in manchen Ländern, weil es dünn ist. Ja, hier gibt es an jeder Ecke eine Möglichkeit, Gottes Wort zu hören. Das ist ein Riesensegen. Jeder darf so einen Satz dem Herrn sagen, leise. Ja, und sagen, danke, Herr Jesus. Danke, Jesus, dass du uns heute Morgen so reich den Tisch gedeckt hast. Und dass wir hier im Warmen sitzen dürfen und Zeit haben, in unserer Sprache das Wort Gottes zu hören und zu sehen und zu lesen. Danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Schlag mit mir auf Lukas 8. Wer die Bibellese macht dieses Jahr, der hat den achten Tag Lukas 8 gelesen. Ich sehe ein paar Lachen, die wissen schon, aha, spannendes Buch. Es hat mich inspiriert, diese Woche einfach mal diese Verse auch zu benutzen. Und es geht um das vierfache Ackerfeld. Und jetzt denke ich, heute haben wir schön Zeit. Nehmt euch was zum Schreiben, dass ihr diese Punkte, die der Herr euch wichtig macht, notiert und die anderen lasst ihr einfach aus. Ihr bekommt die Möglichkeit, zu verschiedenen Gedanken euch Dinge aufzuschreiben. Aber da, wo ihr merkt, der Geist Gottes spricht mich an, schreibt ihr das auf und notiert die Stellen. Du musst nicht alles heute notieren, du musst auch nicht alles verstehen. Ich muss es auch nicht. Aber vielleicht ist für dich das eine oder andere dran. Ich möchte es lesen, 8 Vers 5 bis 18, in vier Abschnitten. Einmal lesen. Und ein zweites Mal das Ganze betend lesen, sodass wir uns darauf einlassen, den Text, dass der Geist Gottes zu uns sprechen kann. Darum geht's. Es ist nicht so viel wichtig, was ich zu erzählen habe, sondern was der Geist Gottes euch zu erzählen hat. Da brauchen wir Platz für. 8, 5 bis 18. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes, das fiel auf den Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und inmitten der Dornen wuchs es auf, es erstickte es. Indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfältig Frucht. Als er dieses sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich möchte diesen kurzen Absatz nochmal nehmen und das so mit uns beten und dann die weiteren Verse lesen. Vater, danke, dass du dein Wort heute Morgen austeilst, wie ein Seemann seine Samen ausstreut. Danke, dass du die Untergründe unseres Herzens kennst und du weißt am besten, wie du welchen behandeln darfst, damit es gut erboten wird. Und Vater, so bitte ich, dass ein jeder von uns heute Morgen nachschaut und sich und die Ohren aufmacht. Du sagst, wer ein Ohr hat, zu hören, der höre. Vater, ich bitte darum, dass wir Hörende sind, solche, die hören und verstehen. Hilf uns heute Morgen dabei, zu sehen, ist unser Herzensboden der Weg, auf dem der Samen nicht keimt, sondern zertreten wird und die Vögel ihn wegfressen? Ist unser Herzensboden Fels, wo die Saat aufgeht, aber wo keine Wurzel da ist und die Feuchtigkeit fehlt und deswegen verdorrt? Ist unser Herzensboden dornig? Ja, wo das aufgeht, die Frucht, wo der Weizen aufblüht, aber die Dornen es ersticken. Oder ist unser Herzensboden guter Boden, der redlich ist und wo das Wort aufgeht und viel Frucht bringt, hundertfältig Frucht bringt? Vater, nochmal danke ich dir für diese Mahnung, die du uns gibst. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Danke für diese gute Möglichkeit, heute Morgen zu hören und die Einladung zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Vers 9. Seine Jünger aber fragten ihn und sprachen: Was mag dieses Gleichnis sein? Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, auf dass sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Vers 11. Dies aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, auf dass sie nicht glauben und nicht errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Das aber unter die Dornen fiel, sind diese, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das ist die gute Erde. Aber es sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Und dann sagt Christus nochmal, das wörtliche Rede von Christus, was wir hier hören. Ne? Also alles dieses, was wir gerade gehört, hat er selber mit seinem Mund gesagt. Was gibt es Wichtigeres, als aus dem Munde Jesu Dinge zu hören? Und hier kommt nochmal das Zusammenfassende in 8,18. Seht nun zu, wie ihr hört. Oh, wenn wir jetzt so einen Ping-Pong-Ball hätten, würden hin und her spielen. Christus spielt uns was zu und jetzt müssen wir ihm was zurückspielen. Nämlich er sagt, guck, ich spiele dir zu, hör zu. Ja, und jetzt spielst du mir zurück. spielst den Ball zurück. Da habe ich so eine Reihe, da gucken mich vier an, weil sie wissen nicht, wer es ist genau. Ne? Aber alle vier. Ihr spielt mir den Ball zurück. Wir können Christus den Ball zurückspielen. Wie hören wir zu? Denn wer irgend hat, sagt er, dem wird gegeben werden. Und wer irgend nicht hat, von dem wird selbst, was er haben zu scheint, genommen werden. Ich fand, da ist so viel zum Lernen in diesem Text. Und mal schauen, wie weit wir kommen, zu bestimmten Bereichen des Bodens anzuschauen. Und ich denke, wir beginnen mit dem, was zuletzt gesagt wird, beginnen wir ganz am Anfang, mit dem Hören. Das Hören. Seht nun zu, wie ihr hört. Jetzt geht es an uns. Wir sind zuständig dafür, dieses Wort zu hören und zu verdauen, indem wir es lesen und ventilieren oder behandeln. Mir so einen Satz notiert, weil das ja sehr drastische Worte sind, den habe ich in Sprichwörtern gefunden, da heißt es: Altes Brot ist nicht hart, aber kein Brot, das ist hart. Ja, altes Brot ist nicht hart, aber kein Brot, das ist hart. Oder ein Beispiel aus dem medizinischen Alltag: Wenn wir mit Dingen zu tun haben, die sehr unangenehm sind, und kürzlich war ich zugerufen worden zu einer sterbenden Frau, die kleine Kinder hatte, 6 und 10 Jahre. Und dann war es so, dass die Frage war, ja, sollen die Kinder nochmal kommen? Der Mutter geht es zwar ein bisschen besser, aber naja, die wird ja sterben. Und es ist so gut, wenn die Kinder involviert sind. Und ich habe dann gesagt, naja, ich denke, es ist gut, wenn die Kinder kommen, sich verabschieden können, wenn die Mama noch da ist. Ja, das wäre doch sinnvoll, dass sie einfach jetzt kommen. Sie ist heute gut ansprechbar, sie ist schmerzfrei, lass sie die Kinder sehen und sich verabschieden. Dann sagte die Verwandtschaft sehr ärgerlich, das ist aber hart und herzlos, dass die Kinder jetzt die sterbende Frau sehen sollen. Und dann habe ich gesagt, nun, ich weiß nicht, ob es nicht herzloser ist, wenn die Frau morgen gestorben ist und wir sagen den Kindern einfach, die ist weg. Was ist herzloser? Ne? Also diese Situation, was ist hart und was ist herzlos? Und ich denke, vor dem Hintergrund möchte ich uns diesen Text so ein bisschen deutlich machen, zu sagen, es ist nicht herzlos, wenn der Herr uns Dinge aufzeigt, sondern es ist seine Liebe, uns da anzuspornen, zu sagen, hey, Jetzt ist die Zeit, wo du Dinge in deinem Herzensboden beackern kannst. Ja? Gerade diese Geschichte vielleicht zu Ende zu führen, die Kinder kamen, sie haben sich verabschieden können, die Dame ist dann den nächsten Tag verstorben, aber es war gut für die Kinder. Also zu sehen, das war gut. Und so ist es für uns vielleicht auch, dass wir das ein oder andere hören und wer weiß, wie lang unsere Lebenszeit ist. Und wir können Dinge jetzt behandeln und ändern. Das ist, glaube ich, einfach gut. Also ein Geschenk des Himmels. Und so sehe ich für mich diesen Text. Es ist heute Zeit zu hören und zu verstehen. Denn es kommt der Tag, da werde ich vor Jesus stehen. Und dann wird Jesus mich zu diesem Tage heute um 11.05 Uhr fragen. Wird sagen, pass mal auf, 11.05 Uhr habe ich mit dir über das Wort Gottes gesprochen, was ich gesagt habe in Lukas 8. Was hast du mit dem Wort gemacht? Und dann wird der Herr sagen, ich habe dir den Ball zugespielt und habe dich gebeten, wie hörst du zu? Was ist deine Reaktion aus dem Zuhören? Was machst du damit? Oder, und da habe ich mich dann gefragt, sag ich, was werde ich dann an einem Tag antworten? Ach, es war so schön draußen, ich hatte den Kopf voll mit, ich muss Essen machen, ich muss nachher spazieren gehen, was auch immer. Oder habe ich Zeit gehabt, habe ich mich damit beschäftigt. Also wir haben heute keine Ausrede, wir haben gute Zeit. Lasst uns hören, was der Geist uns heute zu sagen hat. Wahrheit von Jesus, es ist Wahrheit von ihm und es ist seine Liebe, uns einzuladen in die Veränderung durch Wissen und Verständnis. Und meine Reaktion, das wird entscheiden und die wird er mir spiegeln an den Tag, wo ich ihm in den Wolken begegnen werde. Ja, zur Zeit seiner Wiederkunft. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Matthäus 25, wer sich das aufschreiben mag, wo das steht, Matthäus 25, 21, folgende, ist ein Gleichnis wieder vom guten und vom treuen Knecht und vom bösen Knecht. Wird er zu mir sagen an dem Tag, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude des Herrn. Wird er das zu mir sagen? Oder wird er zu mir sagen müssen, böser und fauler Knecht, Vers 26. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht sehe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Und dann sagt er ihm das in dem Gleichnis von dem Geld und den Wechslern. Hättest du das Talent wenigstens hingepackt und hättest du einen Zehnten dafür gekriegt. Und er sagt dann wiederum, jenem, der hat, wird gegeben, der Überfluss hat. Wer aber nicht hat, von dem wird genommen, was er nicht hat. Und wohin kommt der unnütze Knecht? Er wird in die äußere Finsternis geworfen, wo Weinen und Zähneknirschen ist. Also raus aus dem Reich Gottes geschmissen. Und das ist etwas, was ich mir sehr wohl als Warnung sagen lasse. Sagen, okay, ich möchte mit dem Wort Gottes heute umgehen, dass die Liebe, die Jesus mir entgegenbringt, dass ich dort verständig und hörend bin. Seht zu, wie ihr hört. Und selbst was ihr zu haben scheint, sagt er in Vers 18, das wird euch genommen. Also es kann sein, wir sind hier und wir denken so voneinander, schaue ich den einen oder anderen an, auch der ist doch richtig mit dem Herrn unterwegs. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Herr wird sehen, der wird Lech angucken und er wird den Matthias angucken, an dem Tag, wo wir ihm begegnen. Und das ist interessant, was der Matthias über den Lech denkt oder Lech über den Matthias denkt. Da ist wichtig, was Christus über Lech denkt, was Christus über Matthias denkt. Das ist das Einzige, was zählt. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wie ist unser Herzensboden? Wo lernen wir, mit den Dingen umzugehen? Okay. Er sagt dann in einem anderen Vers noch einen anderen Satz, den finde ich toll zu den Jüngern, in Matthäus 13. Das ist das Pendant zu der Geschichte, wo auch das Ackerfeld steht, in Vers 10. Er sagt nämlich, glückselig sind eure Augen zu den Jüngern, dass ihr seht und eure Ohren, dass sie hören. Vielleicht sind wir das heute Morgen. Glückselig, das ist auch das, wo er in der Bergpredigt sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Warum? Ihnen ist das Himmelreich. Und das sind so achtmal glückselig in Matthäus 5. Und hier kommt in Matthäus 13, Vers 16, Entschuldigung, ich habe 10 gesagt, ne? 16, ist nicht schlimm. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Also sie sind dabei. Ja? Jetzt haben wir schon eine Menge Schriftstelle und ich denke, jetzt gehen wir mal in den Text hinein. Ich schicke euch noch vorweg eine Sache aus dem 1. Korinther 3. Vielleicht den nochmal projizieren mit der 1. Korinther 3, ab Vers 9. Dass wir sehen, der Paulus greift das Ackerfeld auf. Ja? Da heißt es nämlich, der Paulus sagt von sich, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gott, das Ackerfeld, wörtlich, oder Gottes Bau seid ihr. Wir, ja. Da sagt der Paulus uns nochmal, das erinnert an das Gleichnis vom Ackerfeld. Ne? Also er weist darauf hin. Und jetzt sagt er, nach der Gnade, Vers 10, Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Wer ist der Grund? Christus, steht in dem Vers weiter hinten, ja, im Vers 11 dann. Ein anderer aber baut darauf. Und jetzt kommt wieder der Punkt, der Pingpongball geht zurück, aber ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Oh, ich bekomme Baumaterial, ich habe einen Grund des Christus, der ist gelegt. Und von dem aus heißt es, jetzt bewegt euch und ihr baut euer Leben. Das ist unser tägliches Leben, was wir bauen, das ist der Bau. Und wie ist der Bau ausgestattet? 11, das ist jetzt der Vers, den wir gerade schon sagten. Ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Christus. Der gewusst, ne? Ist gut. Also das Fundament ist Christus, oder? Ein Psalm sagt, es ist der Eckstein. Christus ist der Eckstein. Und er selber sagt den Pharisäern in einem der Evangelien, das ist jetzt raussuchen, der Baustein ist verworfen von den Bauleuten. Aber Christus ist der Eckstein und auf dem wird gebaut. Wenn aber jemand auf diesem Grund, Vers 12, baut, und jetzt kann er seine Baumaterialien angucken, Gold, Silber, Edelsteine, Heu, Stroh, Stoppeln. Ja, also wir haben verschiedene, oder Steine, Holz, Heu und Stroh steht hier. Köstliche Steine, das sind die Edelsteine, Holz, Heu und Stroh. Und jetzt kriegt er auch gleich die Prüfung genannt. Wenn wir uns also treffen mit dem Herrn Jesus in den Wolken, dann sagt er, okay, jetzt gucken wir dein Leben an. Auf was hast du denn gebaut? Auf mir? Okay, was hast du auf mir gebaut? Mit was hast du gearbeitet? Mit Silber? Mit Gold? Mit Edelsteinen? Oder mit Heu, Stroh und Stoppeln? Und wie testet er das? Er sagt es uns an, wie es untersucht wird. Ne? So wird das Werk eines jeden offenbar werden, Vers 13. Und der Tag wird klar machen. Gemeint ist dieser Tag, wo wir ihm begegnen, seine Wiederkunft. Weil er im Feuer geoffenbart wird. Welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Ich meine, wir kennen die Geschichte von Offenbarung 1, wo er beschrieben wird mit Augen wie Feuerflammen. Die Augen wie Feuerflammen, auf der einen Seite verzehrende Liebe. Sie gucken uns an und sagen, jetzt im Moment eine verzehrende Liebe. Sitzt heute gut hier. Den habe ich lieb. Den gucke ich mir an. Ja? Und deswegen mit meinen jetzigen Augen Feuer. Leidenschaftlich ziehe ich dich, da liebe ich dich, da wärme ich dich. Da lasse ich dich die Botschaft heute wissen. An dem Tag, wo wir uns treffen, werden die gleichen Augen dich angucken. Und alles, was jetzt mit Gold, Silber und Edelstein gebaut ist, in Gerechtigkeit, das, wo wir die Taten getan haben, dem Herrn Jesus folgend, das hat Bestand. Alles, was ich getan habe, meinem Willen nach, nicht dem Willen des Vaters, das hat keinen Bestand, das wird verbrennen. Ist aber hart. Achtung, altes Brot ist nicht hart. Kein Brot, das ist hart. Ja? Zu dem Zeitpunkt, kein Brot, das ist hart. Aber jetzt haben wir diese Möglichkeit, wir können jetzt, die Zeit, die vor uns ist, vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, können wir gestalten. Wir können noch bauen, ja, auf dem Grund. Oder wir haben vielleicht schon gebaut. Gute Dinge und solche, die nicht Bestand haben. Und da ist jetzt die Frage, was kann ich jetzt im Moment beten, wenn ich diese Schrift höre? Das ist so ein Gebet, was ich selber spreche, ist immer dann, Herr Jesus, guck jetzt mal mit deinen Augen und verbrenn das, was nicht Bestand hat, damit ich nachher nicht böse aufwache. Könnte ich jetzt beten, ne? Ist gefährliches Gebet, weil manchmal verbrennen Dinge, die ich gar nicht verbrennen sehen möchte. Aber besser, sie verbrennen jetzt, als sie verbrennen zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht korrigieren kann. Und dann kann ich neu bauen an den Stellen. Wer mutig ist, kann das Gebet mit mir sprechen. Machen wir das jetzt mal, ne? Eine Reaktion auf das, was wir von der Schrift hören. Könnt ihr leise mitformulieren oder laut, das ist okay. Laut ist vielleicht besser. Ich lasse so Pausen und ihr könnt es mitbeten. Christus, danke für dein klares Wort. Danke, du bist Wahrheit. Du hast gesagt in Johannes 14,6, du bist Leben. Und du bist der Weg. Und Vater, mit dir wollen wir gehen, deinem Sohn folgen. Christus, schau uns jetzt an mit den Augen deiner Liebe. Schau mich jetzt an mit den Augen deiner Liebe. Und Vater, ja, lass mich sehen, was dich ehrt und was dich nicht ehrt. und dass ich heute nicht weggehe von hier, ohne dass ich eine Reaktion auf das, was du mir sagst, tue. Vater, hilf mir, dass ich nicht weggehe von hier, ohne zu reagieren auf das, was du zu mir zu sagen hast. Muss ich gerade mal hinterblättern. Ich habe nämlich dieses Wort verstehen mal versucht zu untersuchen. Was heißt das Wort verstehen? Die hören und verstehen. Das ist ein griechisches Wort, welches so übersetzt werden kann, sei weise oder reagiere fromm oder rechtschaffen. Das meint dieses Wort verstehen. Das heißt nicht, ich sitze hier und habe es im Kopf. Ja, ich weiß es. Das Wissen nützt mir nichts. Das angewandte Wissen nützt mir was. Das schafft die griechische Sprache immer wieder. Die sagt, hören zu tun. Das Wort gehorchen. Hören zu tun. Das wäre das Wort gehorchen. Bitte? Das ist auch Hebräisch, ja? Das ist das hebräische Wort. Und das griechische hier, das Verstehen heißt, reagieren oder agieren auf das, was ich dort höre. Deswegen sagt die Schrift dort hören und verstehen. Für uns heißt hören und verstehen für mich so, ja, ich habe es gehört, 1 und 1 ist 2, ich habe verstanden, 2 ist 1 und 1. Haken, setzen, gut. Das kann da stehen, diese Rechnung, die berührt mich nicht. Aber die Schrift sagt, das, was ich höre, muss mich berühren, sonst hat es keine Relevanz. Okay? Wollen wir mal gucken. Also das Verstehen heißt fromm agieren oder rechtschaffen agieren. Und weise sein. Wir kommen darauf zurück, weil das Wort wird ein paar Mal benutzt in dem Kontext. Jetzt gehen wir mal diesen Text noch, den wir gerade hatten im Korinther, zu Ende durch und sagen, warum ist es so entscheidend, dass das, was nicht gebaut ist, aus Edelstein, Gold und Silber verbrennen muss? Das finden wir auch. Die Antwort ist in dem gleichen Korintherbrief von Paulus. Wenn wir schauen, ab Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid. Okay, Tempel Gottes. Ja, warum? Er sagt, in euch, der Geist Gottes wohnt in euch. Also etwas, was neu geworden ist, mein innerer Mensch, ist neu geworden bei meiner Wiedergeburt. Der geistliche Mensch ist perfekt und neu. Da ist der Geist Gottes eingezogen. Ich beherberge wie in einem Tempel diesen Gott. Und ich finde es ein starkes Stück, das der aushält, obwohl ich so viele Dinge noch in meinem Leben nicht in Ordnung habe, dass er trotzdem innen aushält zu wohnen. Aber er sagt, es ist nur für die Zeit auf diesem Weg hier, wo wir hinfallen, uns besudeln, das Kleid schmutzig machen, Vergebung erlangen, wieder aufstehen und weitergehen. An dem Tag, wo wir ihm entgegentreten, das heißt Reinheit, da muss alles das, was Holz, Stroh und Stroppeln ist, wird verbrennen. Hat keinen Bestand. Also, nehmen wir das nicht klein, achten wir das nicht gering, dass in uns der heilige Gott wohnt. Das ist ein unvorstellbares Ding. Heller als der Sonnenschein ist sein Angesicht, sagt er in Offenbarung 1,16c. Heller als der Sonnenschein ist sein Angesicht. Es leuchtet. Und der wohnt in mir. Es ist erstaunlich, wie viel wir uns zumuten, also wie viel ich mir so zumute, tagtäglich Dinge zu tun, wo ich denke, das sieht doch keiner. In mir wohnt der heilige Gott. Hallo? Wie blind muss man sein, dass man sich das zutraut? Ich schaffe es jeden Tag wieder. Ich weiß nicht, ob ihr auch in dem gleichen Boot sitzt wie ich, aber es ist bemerkenswert, dass das geht. Ja? In mir wohnt der heilige Gott und ich traue mich trotzdem, Dinge zu tun, die ihm missfallen, weil er mir nicht präsent ist. Und da ist wieder der Punkt, wie höre ich? Bin ich unterwegs und will Dinge in mir auf ihn ausrichten? Das ist meine Arbeit, das Leben so zu führen. Gut, ich denke, der Abschluss dieses Verses, also heißt dann, wenn, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Ja, klar, er ist heilig und sagt, da kann ich mir nicht erlauben, dass ich in diesem Tempel wohne, dauerhaft, wenn der verderblich ist. Also wenn er sündig bleibt. Denn Gott ist heilig und so auch ihr. Und Vers 18 kommt jetzt eigentlich dieser Baustein, wieder der Ball zurück. Niemand betrüge sich selber. Also heute Morgen ist eine Möglichkeit zu horchen, zu sagen, das sagt der lebendige Gott von mir. Er wohnt in mir und will, dass mein Leben so ist, dass er drin wohnen kann. Und das geht nur in einer ganz engen Verbindung mit ihm. Oder? Anders nicht. Okay, gehen wir in den Text von dem Ackerfeld und schauen uns die vier Böden an. Lukas 8, Vers 5. Und wer jetzt mitlesen möchte gerne, kann auch Matthäus 13 aufschlagen und den Finger so reintun oder ein Heft, ja, oder ein was auch immer, dass er beide Texte mit untersuchen könnte. Und wir gucken uns an, was Jesus sagt in Matthäus und in Lukas. Und wir gucken uns an, was er erklärt seinen Jüngern in Matthäus und in Lukas. Das sind immer vier Verse dann, die zusammengehören, oder? Ja? Lukas 8 und Matthäus 13. Lukas 8, 5 folgende, Matthäus 13, 3 bis 4, das ist der erste Punkt. Und in Lukas 8 ab 11 und 12 geht es weiter mit dem Weg. Und Matthäus 13, 18 bis 19 die Erklärung zum Weg. Ja? Dass wir so ein bisschen jetzt diese Dinge mal ventilieren. Jetzt bitte ich die, die jetzt das Gefühl haben, so Mensch, Weg, okay, könnte meinen Herzensboden betreffen, die schreiben gut mit. Und die anderen horchen, okay, und stimmen sich auf das ein, was für sie vielleicht relevant ist. Und bitte, dieses Ackerfeld geht an Christen. Es geht nicht an Heiden, wo wir immer sagen, oder an Nicht-Christen. Das heißt, der Herzensboden, der hier beschrieben ist, geht an Christen. Weg, Fels, Dornen und gutes Land. Ja? Also nicht denken, naja, der Weg, das sind die Heiden, ja, das ist egal. Nein, nein, es geht an uns. Der Seemann ging aus, seinen Samen zu sehen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg und es wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. In Matthäus sagt er, 3 bis 4, 13, 3 bis 4, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging aus zu sehen, indem er säte, fiel etliches an den Weg, die Vögel kamen und fraßen es auf. Ihr merkt, da ist ein kleiner Unterschied, ne? Da fehlt ein Wort, was der Lukas beschrieben hat. Das Zertreten. Die Deutung von Christus heißt, dies aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Ganz klar, ne? Das Wort Gottes, was wir jetzt austeilen, fällt bei uns auf den Herzensboden. Im Moment. Die Frage ist, was liegt da für ein Boden vor? Ja? Die aber an dem Wege sind, sind die, welche hören, dann kommt der Teufel, nimmt das Wort aus ihren Herzen weg, auf das sie nicht glauben und errettet werden. Boah. Wäre jetzt alleine hierüber eine ganze Menge zu sagen, was ja impliziert, wenn ich das anschaue, ja? Wie kann es sein? Ich dachte, ich bin immer errettet. Gibt es da offenbar eine Möglichkeit, dass das nicht der Fall ist? Nehmt es mal mit, ventiliert die Stelle. Es geht an Christen. Das ist etwas, was sehr markant ist. In Matthäus antwortet er, hört ihr nun das Gleichnis von Seemann? So oft jemand das Wort vom Reich, so oft steht da, jemand das Wort vom Reiche hört. Wir hören es fast jeden Sonntag. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, also nicht bereit ist, darauf zu agieren oder rechtschaffen, damit zu arbeiten. Das meint dieses Wort verstehen. Okay, nicht einen Wasserkopf anschaffen, sondern damit was zu tun. Kommt der Böse und reißt es weg. Das heißt, ich kann hier Woche für Woche sitzen, höre das Wort Gottes und ich gehe hier zur Tür raus und der Feind schafft es, kassiert es, weil ich entschieden habe, ich höre eben anders wie andere. Das ist meine Baustelle. Das ist nicht die Baustelle vom Herrn. Mein Boden zu beackern ist meine Baustelle. Also, nicht verstehen heißt, ich tue einfach damit nichts. Ja, ist gut, war ein toller Sonntag, war eine super Predigt. Was hat er gepredigt? Keine Ahnung. Ach so, ja, Lukas 8. Okay, ja. Kann ich mitleben. Aber die Frage ist, der Herr guckt dich an und mich an am Ende der Tage und fragt, was hast du mit dem 12.1., mit dem Wort vom 12.1. gemacht? Deine Baustelle, nicht meine. Was heißt jetzt dieses Wort zertreten? Ich dachte, gut, guck mal nach im Griechischen. Das Wort zertreten, und das fand ich ganz bemerkenswert. Zertreten, denkst du, na gut, das Wort raus, das bin ich ja gar nicht schuld, da kommt einer und zertritt mir das Wort. So könnte ich es ja auch lesen, ne? Ich bin gar nicht schuld, da kommt der Feind und nimmt es einfach weg. Oh, stopp, das Wort zertreten meint Folgendes. Ich sage es mal in Englisch, weil es ist leider original. Reject with disdain. Das heißt übersetzt, Zurückweisung mit Verachtung oder Geringschätzung. Das heißt, das Wort, was ich jetzt höre, kann ich hören, aber es kann mir egal sein. Also, ja, vielleicht schreibe ich es noch irgendwo auf dem Zettel, weil er es gesagt hat, aber ich mache damit nichts. Dann schätze ich das Wort Gottes gering. Und wenn ich jetzt noch höre, Johannes 1, was da immer mit mir mitschwingt, wenn ich Wort Gottes höre, ist immer Johannes 1. Johannes 1, 1 heißt was? Das weiß bestimmt der Hendrik. Ja? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Amen. Wer ist jetzt das Wort? Es ist Christus persönlich. Okay, das Zertreten bedeutet also, ich schätze gering das Wort Gottes. Ich achte es nicht. Ich achte Christus nicht. Setzen wir das mal so, schreibt euch das hin, wer den Weg behandelt für sich. Er sagt, bin ich vielleicht jemand, der das Wort Gottes ist gleich Christus geringschätze? Das ist, was die Konsequenz sein kann. Nehme ich das wirklich so für mich oder ist es geringgeschätzt? Ich habe dann Beispiele rausgesucht, was passiert das mit dem Zertreten, was bedeutet das, ja? Oder dieses Wort nochmal gesucht. Und das Wort findet man zum Beispiel in Matthäus 5, 13, wo es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz kraftlos wird, was wird damit gemacht? Gesalzen? Man kann es nicht neu salzen. Es taugt nichts mehr, es wird hinausgeworfen und von den Menschen zertreten werden. Und da habe ich mir notiert für mich selber so, dachte ich, guck, wenn ich Christus mit Füßen trete, sein Wort mit Füßen trete, werde ich mit Füßen getreten werden. Das ist die Konsequenz daraus. Das heißt, ich bin selber mit an dem Zustand meines weiteren Lebens verantwortlich und nicht nur jetzt, sondern in Ewigkeit. Das heißt, trete ich den Sohn Gottes mit Füßen sein Wort, dann werde ich auch mit Füßen getreten und fliege raus aus dem Paradies. Da werde ich nicht dabei sein. Und schon kriegt dieses Kapitel Weg einen ganz anderen Satz. Denke ich, oh, brisant. Und ich sage wiederum, danke Herr Jesus, dass du uns jetzt daran erinnerst und nicht dann, wenn wir vor ihm stehen. Dann ist es nicht mehr zu korrigieren. Jetzt ist es zu korrigieren. Jetzt kann ich sagen, Herr Jesus, beacker meinen Boden mit, hilf mir, dass ich mit dem Wort was tue. Hebräer 10 sagt uns ganz klar, was das Zertreten bedeutet. Da steht es auch. Hebräer 10, 29. Ich lese mal 28 bis 31. Ist ganz übel, wenn man das liest, aber es ist notwendig, dass wir es hören. Hebräer 10, 28 bis 31. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Das war damals so im Alten Testament, dass der gesteinigt wurde, wenn zwei Zeugen da waren, weil er das und das getan hat gegen das Gesetz, war Todesstrafe, war das so. Das sagt die Schrift dort. Und jetzt heißt es aber, wie viel ärgere Strafe meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten? Und da ist dieses Wort getreten wieder drin. Das gleiche zertreten oder getreten. Also mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet. Hört ihr das Wort? Gemein geachtet, gering geschätzt? Da kommen die Vokabeln wieder, ja? Im Deutsch sogar. Und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, meine ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist der gleiche liebende Gott, der jetzt uns einlädt, sagt, komm, wir beackern den Boden. Aber es ist auch der gleiche Gott, der nachher sagt, und jetzt ist die Zeit abgelaufen, jetzt muss ich dich richten. Ich glaube, das ist brisant genug, zu sagen, okay, das Gleichnis vom Ackerfeld, hui, hat es in sich. Verstehen. Und ich habe zwei Beispiele, die könnt ihr euch notieren, zu diesem Thema, wo man es genauer studieren kann. Wie mache ich das jetzt? Wie baue ich denn jetzt auf meinem Boden Gold, Silber und Edelsteine? Wie baue ich jetzt? Wie führe ich mein Leben? Das eine, Matthäus 7, 24 bis 27, es ist das Haus auf dem Sand und dem Fels. Ja, es ist das Ende der Bergpredigt, 5, 6, 7, wo Christus selber erklärt, wie ist jetzt das Bauen auf Sand und wie ist das Bauen auf dem Fels. Der kluge Mann ist es, der auf dem Fels baut und nicht auf dem Sand. Ich habe mir so für mich selber notiert, das ganze Leben ist ein mit dem Herrn Bauen, indem ich lerne, ihn zu lieben, indem ich nachfrage, was er mir sagen will. Aktiv, ich frage ihn, ich will ihm folgen, ja? Ich frage ihn nach, was möchtest du jetzt, im jetzigen Augenblick? Und das ist meine Aufgabe, die anvertraute Freiheit, dass ich nicht sündigen muss. Ich kann entscheiden, ich muss es nicht tun. Als Geschenk, dass ich das auslebe, ihm zu folgen. Und am Ende weiß ich, werde ich ihm für diese Zeit auf dieser Erde Rechenschaft ablegen. Das zweite sind die 10 Jungfrauen in Matthäus 25, 1 bis 13. Da heißt es, die Klugen nahmen Öl, Vers 4, in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Und für das Öl habe ich mir so notiert, es ist diese tägliche, ausschließliche Zeit mit dem Herrn, ja, die mir hilft, mich auf ihn einzustellen. Ich kann entscheiden, ob ich morgen früh wieder eine Stunde früher aufstehen möchte oder nicht. Ich kann es entscheiden. Ja. Wie höre ich? Ja, Herr Jesus, ich weiß, ich brauche das Öl. Ich weiß, dass das Öl äquivalent ist mit der Zeit oder gleich ist mit der Zeit, die ich einsetze. Das ist meine Baustelle. Ich kann das entscheiden. Ich bin aber auch Rechenschaft schuldig für das, was ich entscheide. Also von daher die Einladung, ja, du kannst das Öl sammeln. Aber es braucht die Zeit. Jetzt kann ich das so sehen, dass ich sage, ja, ich sammle es aus Angst. Nein, ich sehe es andersrum. In mir wohnt der Geist Gottes. Das Heilige ist in mir drin. Was gibt es Schöneres, als das nach außen zu bringen? Ja? Würde sich etwas ändern aus meinem Leben außen, wenn das innen herauskäme? Also das, was die Hülle einschließt, mein Körper, und was mein Seelenleben so schief macht jeden Tag, wenn das durchbrochen wird von dem, was innen ist, dann macht es Spaß. Ja? Weil dann kann der Name Gottes, wie Salböl heißt es, ausgegossen werden. Dann kann der Name duften aus mir heraus. Dann stinkt nicht mehr Matthias, dann duftet der Name des Herrn. Ja, wie er lacht. Ja, ja, es ist so. Ich habe es in der Hand. Der Herr sagt, ich habe dir alles gegeben. Wir zitieren gerne in Epheser 1,3. Alle himmlischen Segnungen stehen mir zur Verfügung, gell? Ja, aber die Frage ist, aktiviere ich sie? Na? Diese alte Geschichte, dem Mensch, der hier an der Straße bettelt, dem man eine Million Dollar Scheck in die Hand drückt und der den Scheck in der Hand hat, sich freut, sagt, super, ich habe einen Scheck in der Hand, aber hat Hunger. Wedelt mit dem Scheck, wird er deswegen satt. Er muss eins tun, er muss den Scheck einlösen. Und so ist es gleich, was wir tun. Wir lösen den Scheck ein, indem wir das tun, was die Schrift uns sagt. Na? Setze ich mich morgen mit dem Herrn hin oder nicht? Die Möglichkeit habe ich. Ich habe 24 Stunden Zeit, davon muss ich 8 vielleicht schlafen, die Herren natürlich nur 6, klar. Taffen, ne? Was, sie haben 2 Stunden länger. Ja, dann kann ich abends entscheiden. Ich meine, die meisten gucken so fern eine Stunde am Abend oder 2, ja? Gut, das ist auch so. Oder ich muss die Nachrichten gucken, sagen viele, ne? Viertelstunde Minimum. Komisch, das klappt. Aber ich schaffe es manchmal, die Nachrichten zu gucken, aber ich schaffe es nicht, die Viertelstunde mit dem Herrn zu machen. Warum nicht? Ne? Das ist meine Willenssache. Ich kann es entscheiden. Ja, und weiß, ich könnte es auch beten. Ich könnte sagen, Herr Jesus, hilf mir. Ich habe so eine nette Sache von einem Freund gehört, der sagte, ich habe so festgestellt, meinen Tag, den kann ich ja einteilen in verschiedene Zeitabschnitte und ganz gezielt dafür beten. Fand ich eine super Idee. Da hat gesagt, ich kann nachts dafür beten, dass ich schlafe gescheit. Wenn ich zum Beispiel Schlafstörungen habe oder wenn ich nicht früh ins Bett gehe, dann bete ich dafür und bitte den Herrn, und dass er mich erinnert. Dann bitte ich um die Zeit morgens, dass ich morgens früh rauskomme, da Zeit habe mit ihm. Dann bitte ich bis zum 12 Uhr die Zeit, die sehr produktiv sein soll, ja, der ist im Business tätig, dass ich da die Entscheidung treffe, wo ich einen wachen Kopf habe. Die Nachmittagszeit, dass ich da nicht durchhänge. Ja, die Abendzeit mit meiner Frau und meinen Kindern, dass die wichtig, ja. Ich fand das total super, zu sagen, okay, wo habe ich Schwachstellen als ein Hilfsmittel und festzustellen, dass ich nicht abends ins Bett gehe, auch der Tag war wieder Mist. Nein, ich kann dann sagen, der Tag hat schlecht angefangen. Ich habe mein Hintern nämlich aus dem Bett bewegt. Oh. Und deswegen sehe ich, sind so Dinge gewesen, die waren schwierig. Aber da bin ich zurückgekommen an ihn. Hat zur Kaffeezeit zum Beispiel, da habe ich mit dem Herrn gearbeitet. Super. Könnt ihr sehen? Also kann ich es mir helfen, mir kleine Hilfsmittel machen, wie ich meinen Tag so strukturiere. Für die Studenten, da fragte Hendrik und Vivian, wie das so geht, den Tag zu strukturieren. Ja? Marc grinst. Für die Schüler, die sind alle da drin. Ne? Für die Rentner, ne? Da haben wir auch ein paar schon, die sind, ja, wie die den Tag organisieren. Mhm. Also es gibt Beispiele, ja. Öl. Gut. Jetzt für die, die weiter an dem Weg arbeiten möchten, die schreiben sich bitte noch auf 2. Petrus 2. Einfach 2. Petrus 2. Das sind 22 Verse. Da wird sehr viel von geschrieben, was uns abhält und was uns helfen kann. Ich werde darauf nicht eingehen. Aber es sind ganz viele Beispiele drin. Fängt bei Noah an, Sodom und Gomorra, ja, und die ganzen Dinge, was so war. mit der leeren Bibel. Und also man kann richtig was lesen dort. Und es endet eigentlich damit, dass es heißt, ja, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, mit dem Herrn zu gehen. Das ist ein dauerhafter Prozess. Okay, wir gehen weiter auf das Steinige. Lukas 8, Vers 6. Jetzt kommen wir schon im Punkt, jetzt geht was auf. Eben war noch der Weg, da wird was gesät und es wird gleich genommen. Der Samen wird gar nicht auf, geht gar nicht auf. Okay, das Wort Gottes wird einfach kassiert, kaputt gemacht. Von mir und dann vom Feind mitgenommen. Jetzt geht etwas auf, der felsige Grund. Lukas 8, 6. Es fiel etliches auf den Felsen. Es ging auf, verdorrte, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Sagt man, ja, warum keine Feuchtigkeit? Es gibt doch so Mauerpflanzen auch an dem Felsen, ne? Die so halten und so, so ganz besondere Pflanzen. Matthäus 13 gibt die Antwort, 5 bis 9. Es fiel auf das Steinigte. Alsbald ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte, kam die Sonne und verbrannte es. Warum? Weil es keine Wurzel hatte. Aha. Also es ist nicht nur, dass keine Feuchtigkeit war, sondern keine Wurzel. Das heißt, da ist eine Pflanze, die hat kein Fundament, ist nicht im Fundament verankert, so muss man sagen. Ne? In 8,13 erklärt es der Herr. Und in Matthäus 13, 20 und ja, bis 22 erklärt es auch. Felsen sind die, Vers 13, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Das ist ja sicher, das ist ja super. Okay? Das ist klasse. Sie hören das Wort und sie empfinden dabei Freude. Das fand ich total toll. Das ist doch toll. Ja? Aber die Frage ist, wie höre ich weiter? Was mache ich damit mit dem Wort? Ich finde, das ist toll. Und jetzt sagt Christus, jetzt kommt Folgendes. Sie haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben, und in der Zeit der Versuchung abfallen. Oh. Wir werden später das Beispiel vom Weinstock noch angucken, in Johannes 15. Die Verbindung, Weinstock und Rebe, gell? Altbekannte Bilder. Da fließt etwas durch. Wenn ich aber das dünn mache, oder ich stelle mir vor, ich habe so einen Wasserhydranten, ja? Habe für mich selber so ein Bild vom Anfang des Jahres gehabt. Ein Wasserhydranten, einen dicken Schlauch. Und der dicke Schlauch, der bringt mir das frische Wasser für die jeden Tag neu. Jetzt ist aber so, wenn ich morgens nicht die Zeit mit dem Herrn mir nehme, ja, also mich da mal eine Stunde mit ihm zu beschäftigen, ja, am liebsten länger, aber eine Stunde wäre schon toll, ja, dann ist es so, wie wenn ich mich da raufstelle auf den Schlauch, direkt auf den Schlauch draufstelle und es kommen nur so Rinnsale durch. Ich nehme mir die Kraft. So habe ich es empfunden, ja. Dachte ich, also von daher immer schön runtertreten, Zeit haben, dass ich eine Verbindung baue und ernsthaft diesen Wasserstrom in meinem Leben zulasse. Und dann kommt Versuchung am Tag. Ich muss nicht warten auf Verfolgung, das ist hier auch impliziert. Aber die Versuchung am Tag, ja? Kleinigkeiten. Ich komme vielleicht heute Morgen hierher und denke, mal gucken, wie lange es braucht, wann es fertig ist, ja. Ja, lege ich mich schon zurück, denke, oh, ja. Hauptsache, ich bin da gewesen. Oder ich komme hierher und sage, okay, Gott, was hast du mir zu sagen? Wie es der Pastor Horst am Anfang gesagt hat. Ja, und damit dann so, ja, wie sagt man, kämpfen, ja, oder wrestlen. Ja, dieses, die einen sagen schwanger gehen, die anderen sagen wrestlen. Ja, was dir besser passt, das Bild. Und der Vers 20 und 22 im Matthäus 13 macht es nochmal ein bisschen anders deutlich. Da heißt es, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, da wird jetzt die Stufe nach oben gepackt. Ja, also Verfolgung um des Wortes Gottes willen, als dann ärgert er sich. Also nicht, eben hat er sich gefreut über das Wort Gottes, jetzt hat er Druck und dann ärgert er sich. Das zeigt also, in dem Menschen ist etwas nicht in Ordnung. Ne? Ist was Faules drin angelegt, was eben noch kommen darf. Ne? Gut, und der Paulus greift es auf, der sagt im 2. Thessalonicher 2, 3, nur zum Mitschreiben für die Steinige sich aufschreiben möchten, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Das ist nämlich die andere Kehrseite der Medaille der Versuchung. Ja? Das verführt werden. Indem man zum Beispiel sagt, ach, also eine Stunde am Morgen, das brauche ich doch nicht hier, 10 Minuten reichen auch. Hm? 10 Minuten den Spurgeon schnell gelesen oder den Dings gelesen, die Losung gelesen, das reicht doch auch. Nimm es doch nicht so schwierig. Das kann man so sehen. Jetzt ist aber die Frage, an dem Tag, wo wir beide da gucken, ja, wir beide stehen vor Gott und ich sage, der Helmut hat immer gesagt, es reicht die Losung. Dann sagt Christus, und was habe ich dir gesagt? Aber der Helmut hat doch gesagt. Was der Helmut gesagt hat, zählt nicht. Mist. Helmut sagt, oh, Matthias hat gesagt. Sagt Christus, du, mit dir habe ich gesprochen. Das zählt, nicht was links und rechts war. Und das ist das Wichtige heute. Wenn wir das mitnehmen, der Christus spricht mit mir. Nicht mit dir, Christus mit dir und mit mir. Okay? Das heißt, dass niemand euch verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, jetzt kommt das schlimme Wort, was wir so kennen, der erste große Abfall komme. Und das wird auch beschrieben in Matthäus 24, was das heißt. Da heißt es dann nicht der Abfall, da heißt es, in vielen wird die Liebe erkalten. Warum? Naja, sie kommen in Anfechtung und die Wurzel ist nicht fest und dann fallen sie um, weil sie keine Quelle haben, wo sie raus sich verwurzelt haben. Und jetzt kommen wir zu dem, die das auch noch mitschreiben wollen, Johannes 15, der Weinstock, da steht es drin. Da sagt Christus von sich, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Ja, wir kennen die Geschichte. Ihr könnt sie selber zu Hause studieren. Ich werde euch nur Vers 4 und Vers 9 noch lesen und 10. Da ist drin, was wir tun. Bleib in mir und ich in euch. Was ist jetzt die Arbeit? Bleiben, genau. Ich kann bei meiner Frau bleiben oder ich kann mich von meiner Frau entfernen. Wenn ich mich von meiner Frau entfernt habe und hier lebe und sie lebt dort, dann habe ich keine Gemeinschaft. Sehr einfach. Ne? Oder? Und wenn das lange geht, dann geht das nicht gut. Da gibt es leider zählige Beispiele. Ne? Also, bleibe ich bei ihr, werde ich eine gute Gemeinschaft haben. Das kann man sich notieren für den Fels. Ne? Bleibe ich bei dem Herrn dran und baue eine Wurzel, dann habe ich die Kraftquelle bei mir. Oder vielmehr, ich bin in der Kraftquelle drin, so rum. Ne? Bleib in mir, wie ich in euch. Und Vers 9, wenn ihr das projizieren könnt, das wäre super. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Auch das wieder unermesslich, diesen Satz. Vielleicht wer dieses Kapitel für sich aufgeschrieben hat, der kann das mit nach Hause nehmen und betet das mal für sich und sagt, Vater, zeig mir mal, was das eigentlich bedeutet, dieser Satz. Vater, so wie du den Christus geliebt hast, so hat Christus mich geliebt. Das ist etwas, was man mal so mit sich selber und dem Herrn besprechen darf. Und das Empfinden, was es eigentlich heißt. Es braucht ein bisschen Zeit. Es geht nicht im Fastfood. Also bei McDonald's mal schnell rein und den Burger ziehen. Braucht. Ja. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Und dann frage ich mich, und wie geht das jetzt? Der Vers 10. Wenn ihr meine Gebote oder Anweisungen oder wie auch immer ich es nennen mag, haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie die Gebote meines Vaters ich gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich denke, das reicht für diesen Bereich. Da wird es verbunden. Ja? Wir gehen an die Dornen. Ich glaube, das ist eins der relevantesten in unserer Zeit oder in der westlichen Welt für die Christen als Herausforderung. Da habe ich viele Dinge wiederentdeckt für mich selber. Vers 7 und Matthäus 13, Vers 7, kann man sich gut merken. Es fiel mitten unter Dornen, das gute Wort. Die Dornen wuchsen mit auf und erstickten es. Selbe, die Dornen schossen auf und erstickten es in Matthäus 13. Und jetzt erklärt Christus das in Lukas 8, 14 und Matthäus 13, Vers 22. Das aber unter die Dornen fiel, Vers 14, sind diese, welche gehört haben, hingehen und durch Sorgen, das ist eine große Themengebiet, durch Reichtum, der zweite große Themengebiet und Vergnügung des Lebens, das dritte Themengebiet, erstickt werden und jetzt kommt das Traurige und nichts zur Reife kommt. Das heißt nicht ein bisschen was, ja, bleibt da übrig, sondern nichts kommt zur Reife. Das ist so schade. Ja. Es hat gut angefangen, aber durch Sorge, Vielleicht, oh, wie wird das alles werden, wenn ich in Versuchung falle und da, da, da. Das könnte sein, eine Sorge. Oder wie soll ich mich morgen ernähren oder was soll ich machen, jenes, dieses. Ja, Dinge, die, ja, was mache ich nach meinem Studium, da, da. Ich kann mit vielen Sorgen arbeiten. Oder ich kann ein Gebet dagegen setzen. Zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7. Ja. Demütigt euch vor Gott, 6 oder 7. Demütigt euch vor Gott, indem ihr eure Sorge auf ihn werft. Indem ihr. Stimmt es? Ja, danke. Denn er sorgt für mich. Okay, es ist ein Gebet weit weg, das zu adressieren, um diesen Dornen Einhalt zu gebieten. Ganz praktisch. Betet es laut, Tag für Tag, wenn du damit Mühe hast. Und bitte den Herrn, deinen Versorger. Mach den Austausch. Oder Matthäus 6, 33, auch ganz bekannt. Sorg dich um das Reich Gottes, dann sorg ich mich für dich, heißt die Übersetzung dieses Verses. Ne? Der zweite Bereich, Reichtum. Wie viel schwieriger ist es, für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen? Das ist genauso schwer, wie ein Kamel durchs Nadelöhr geht, sagt er. Also ein Tor in Jerusalem, was so bezeichnet wurde, wo kein Kamel durchpasste. Ja, sagt Christus zu seinen Jüngern und den Pharisäern. Es ist nicht verkehrt, dass wir Besitz haben. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit um? Erstickt es mich, indem ich damit abgelenkt bin vom Herrn? Das ist doch der ganze Geheimnispunkt. Ja? Habe ich das Gefühl, das ist meins und ich gebe dem Herrn diesen Teil? Oder weiß ich, im Grunde genommen gehört es eigentlich dem Herrn und ich darf mir etwas davon nehmen zum Leben? Einfach den Austausch machen im Kopf. Ja? Es ist dem Herrn und ich tausche es aus. Das dritte, die Vergnügungen des Lebens. Das denke, das geht gerne auch an alle unsere Berufs- und sag mal Lebensalter. Ja? Die einen, die Rentner gehen vielleicht gerne mal in ein Konzert, die Jugend, die fährt gerne in die Berge oder was auch immer. Ja? Keine Ahnung, es ist nicht verkehrt, in die Berge zu fahren, ja? Und zu wandern. Na, Jose, fährt in die Berge und wandert. Es ist nicht verkehrt, in die Berge zu fahren, zu wandern. Es ist aber die Frage, ob diese Vergnügungen mich abhalten davon, dem Herrn zu folgen. Vielleicht, nee, das ist ja, kann man vereinbaren. Kann man sicher. Aber es kann auch sein, sie halten mich ab. Ja? Das muss ich mir selber mit ihm ausmachen. Aber die Schrift sagt, die Vergnügungen können dazu führen, dass sie mich abhalten und das ersticken. Ja. Lass es mal so stehen und gebe euch noch den mit aus Matthäus 24, 4 und 5, wo Christus nochmal selber sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und ich denke, das ist einer der Punkte, die wir auch nicht kleinschätzen. In der Zeit, die vor uns liegt, dass wir erwarten, dass irgendwann der Antichrist aufsteht. Was wird er sein? Wir haben es zigmal gehört, nicht der, der böse ist. Ja? Der ist von Grund auf böse, aber er wird aussehen wie der Christus. Er wird aussehen ganz fromm, absolut nett, umgänglich. Ja? Er wird wirtschaftlich Dinge bewegen, er wird religiös Dinge bewegen, er wird die Armen füttern, er wird die Waisen und die Witwen versorgen. Er wird genau das tun, was in Matthäus 7 auch steht. Ja? Wo sagt er, er speist die Armen, er macht genau die gleichen Dinge, wie die Christen sie auch tun. Mit dem Unterschied, er ist grundauf böse. Und die Unterschiede, wo werde ich sie sehen? Indem sie sich gegen Christus stellen. Das wird der einzige Unterschied sein. Und er wird eine Gleichheit haben, es wird alles gleich sein, alles wird akzeptiert sein, viel Toleranz. Ja? Und das Wort Gottes hat keinen Bestand. Er wird Teile vom Wort Gottes benutzen, ja. Aber er wird nicht in voller Wahrheit unterschreiben, dass Christus der einzige Weg ist. Er wird viele Wege haben. Und es wird schwierig für den zu unterscheiden, der die Schrift nicht kennt. Deswegen ist so wichtig, die Wurzel im Herrn zu haben, die Verbindung, damit ich das unterscheiden kann. Also für die, die das weiter studieren, ist der Matthäus 24 gut zu gucken. Und Matthäus 7, 12 bis 14 noch zum Aufschreiben für den Bereich, der die Dornen mit anschauen mag. Da heißt es, auch eine Arbeitsanweisung vom Herrn an uns. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist eine praktische Umsetzung von dem, was die Bergpredigt eigentlich meint. Tu, was du gerne haben möchtest. Und dann tust du richtig. Ja, okay. Der Herr Jesus möchte mit mir Gemeinschaft, also sollte ich ihm auch meine Gemeinschaft anbieten. Da fängt es an, ne, die vertikale Ebene. Zeit mit ihm haben. Sind 5 Minuten genug? Sind 10 Minuten genug? Eine Viertelstunde genug? Frag den Herrn selber. Und jetzt kommt der Punkt, geht durch die enge Pforte. Und ich habe mir früher gedacht, ja, ich gehe auf einem engen Weg und dann kommt die enge Pforte. Falsch. Da steht, geht durch die enge Pforte, denn dahinter der Weg ist schmal und geht ins Leben. Geht durch die breite Pforte, der Weg dahinter ist breit und ihr seid dann auf dem Weg ins Verderben. Oh, ganz andersrum. Ich habe das Bild gesehen, so ein kleiner Weg, der dahin geht und das ist die kleine Pforte. Andersrum, ich gehe durch die enge Pforte durch und dann geht der Weg weiter schmal. Das heißt, was ist der schmale Weg? Es heißt, was er vorher gesagt hat, tu was du gern willst, was du getan haben willst. Behandle den anderen so. Hab den Herrn zuerst lieb, dann dich selber und dann deinen Nächsten wie dich selber. Das ist das ganze Gebot und das ganze Gesetz erfüllt, wie Christus sagt, ne? In Matthäus 22 oder Lukas 10, 27. Okay, ich denke, der letzte Punkt sind die gute Erde. Und hier sind zwei Worte, die ich einfach noch highlighten möchte. In 8,15 und 13,23, und dann habt ihr, denke ich, gut ausgehalten. Da heißt es in 15, redliches und gutes Herz, das redliche und gute Herz ist erhört, und nachdem er gehört hat, bewahrt er. Bewahren, das Wort bewahren. Also von heute, wer guten Boden hat, der bewahrt dieses Wort. Der eine schreibt es auf und guckt es wieder an, der nächste hat es im Kopf und bespricht es mit dem Herrn, indem er es betet. Und in 13,23 Matthäus heißt es, hört und versteht. Und der bringt Frucht. Und zwar wie? In Lukas 8,15 wieder, mit Ausharren, mit Geduld. Es braucht Zeit. Die Frucht ist nicht da, wenn ich sie heute den Samen in die Erde gelegt habe. Das hat der Lenny am Anfang gebetet, wer es euch noch im Kopf habt. Er hat gesagt, vielleicht sehe ich es, Entschuldigung, in Jahren. Ja? Was heute gesät ist, aber es kann brauchen und dann geht's auf. Und das ist gut. Ja, vielleicht braucht es eine Weile. Vielleicht sehe ich in einem Monat schon einen Unterschied. Dass ich eine Liebesbeziehung zu dem Herrn baue, wenn ich jeden Tag tatsächlich eine Stunde investiert habe und stelle fest, oh, das tut mir gut. Ich merke, das tut mir gut. Ich merke, ich fühle etwas vom Herrn. Super. Der hat mich genauso lieb wie jetzt auch. Aber ich spüre es mehr. Das ist der Unterschied. Weil ich einfach Zeit verbracht habe. Ja? Meine Frau sagt mir jeden Tag, sie liebt mich. Das ist toll. Ich sage es ihr auch. Wenn ich aber Zeit mit ihr verbringe, spüre ich, dass es so ist. Ha? Unterschied. So sehe ich es mit dem Herrn auch. Die Zeit, die ich mit ihm verbringe, lässt mich spüren, dass er mich liebt. Er liebt mich deswegen nicht einen Strich mehr, weil ich jetzt 3 Stunden mit ihm verbracht hätte heute Morgen. Kein Unterschied. Aber ich spüre es anders. Das ist der Unterschied. Ja? Für die, die dieses bisschen behalten. Und das Verstehen nochmal war, sei weise oder agiere fromm und rechtschaffen. Und ich habe noch den für das, der das auch mitschreiben mag, bewahren, steht im Psalm 119, ganz alter Vers, 9 bis 12, kennen wir auch auswendig. 2 kennen wir meistens, 9 und 11, wird gerne auswendig gelernt in den biblischen Unterweisungen. Psalm 119, 9 bis 12. Wodurch oder wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich hält an deine Worte. Und was haben wir gelernt? Johannes 14, 23, 21, letzte Woche bei Pastor Hans-Jörg. Wer mein Wort hält, ist es, der mich liebt. Oder andersrum, wer mich liebt, ist es, der mein Wort hält. Ja, Johannes 14, 21 und 23. 10. Mit meinem ganzen Herzen habe ich das gesucht. Mit meinem ganzen Herzen habe ich das gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Das ist ein Gebet, was der David spricht. Kann ich reden mit ihm? Genauso kann ich es ihm sagen. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Da ist das Wort drin. Ne? Bewahrt oder verwahrt. Auf dass ich nicht wieder dich sündige. Gepriesen seist du Gott, lehre mich deine Satzung, lehre mich deine Gebote, lehre mich deine Ordnung, heißt es. Und wer jetzt dann sagt, okay, ist es denn wirklich im Kontext so, was der jetzt alles erzählt hat, der kann jetzt zu Hause, wenn er mag, weiterlesen. Ich nenne nur die Texte, dann höre ich aber auf. Matthäus 13 weiterlesen. Das sind die ganzen Gleichnisse, die sich genau mit dieser Thematik weiter beschäftigen. Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Da ist es, der Feind sät Unkraut unter den Weizen. Ja, das ist also parallel. Hier in unserer Gemeinschaft sind Menschen, die werden am Ende der Zeit Unkraut sein und Menschen, die werden Weizen sein. Sagst du, das ist aber schöner Mist. Das ist, was die Schrift sagt, nicht ich. Ich kann nur dafür sorgen, bin ich unterwegs, Weizen zu sein. Bin ich mit dem Herrn, bleibe ich bis zum Ende dran. Und das wäre das Gebet für jeden Einzelnen hier. Nur die Schrift sagt, das ist gefährlich. Beides kann sein. Ja? Dann 36 bis 43, da legt er das Gleichnis vom Unkraut und vom Acker aus. Wer es nachlesen mag. Matthäus 13, 31 bis 33, Senfkorn und Sauerteig, gleiche Thematik. Ja, also es ist ja so, merkt, das ist alles in der Geschichte. Und dann eine meiner Lieblingsgeschichten, 44 bis 51, ist der verborgene Schatz im Acker und die Perle, die wunderschöne, kostbare Perle. Oder das Netz im Meer, ist alles das Gleiche. Und da vielleicht den Hinweis noch, der verborgene Schatz und die verborgene Perle. Was macht der Käufer das da in dem Moment? Was macht er? Verkauft alles. Also es kostet einen Preis, dem Herrn zu folgen. Aber ist es der Herr wert? Muss ich mich fragen, ne? Also ich denke, nehmen wir nur mal das Beispiel am Anfang. Er traut sich bei mir hier einzuziehen. In noch meinem unfertigen Mensch sein. Ja? Da traut er sich einzuziehen. Und lebt mit mir. Das ist er wert. Ja? Okay, ich denke, das sind genug Beispiele, wo ihr lesen könnt. Und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen sehen, diesen Punkt hören und bewahren. Das sind die beiden Botschaften, die der Herr an uns zurückspielt, ja, den Tischtennisball für heute. Er bietet uns an, guck, das habe ich dir alles heute präsentiert. Und jetzt ist dein Job, zu hören und zu bewahren. Zu hören mit der Intention, das zu tun, zu bewahren, damit schwanger zu gehen. Seht zu, wie ihr hört. Ihr seid Gottes Ackerfeld, haben wir am Anfang gesagt. Ihr seid der Bau Gottes. Ihr seid der Tempel Gottes. Ja. Vater, vielen lieben Dank, dass du mit uns diesen Morgen jetzt den Ackerboden unseres Herzens angeschaut hast. Danke, dass du dir Mühe gibst, Einladungen auszusprechen, Tag aus und Tag ein, uns dein Wort hier in Frieden und Freiheit präsentierst. Wir danken dir dafür. Und Vater, wie es am Anfang die beiden Brüder gebetet haben, versiegel das in den Herzen. Und lass es uns zum Wohl sein, dass wenn wir dir begegnen, an dem Tag in die Augen von Feuerflammen schauen, die uns lieben und leidenschaftlich die ganze Zeit begleiten und ziehen, dass wir Werke da haben, die dich ehren und die Bestand haben. Darum bitte ich dich, dass du für jeden Einzelnen, der heute hier war und der das hört, die Botschaft, hat es erbaut mit Gold, Edelsteinen und Silber auf dem Grund Christus, sein Leben Bestand hat. An jedem kleinen Tag ein Stück mehr. Danke für dein Wort. Danke, Christus, dass du das Wort bist in uns. Wir ehren dich, wir preisen deinen Namen. Wir loben dich. Wir danken dir für deine Güte und Barmherzigkeit mit uns. Immer und immer wieder uns zu ziehen mit deinem Wort, zu waschen mit deinem Wort, zu reinigen und anzuspornen, dir hinterherzugehen. In Jesu Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Philipper 4, 7, der bewahre unser Herz und Sinn in Christus Jesus. Amen.